Wir wollen uns heute mit einer neuen Predigtreihe beschäftigen, einen neuen Start machen. Und für mich war die Abraham-Predigtreihe Anfang des Jahres schon eine Herausforderung. Das war einfach, da waren Themen, die einen wirklich an die Substanz auch teilweise gegangen sind, wo man wirklich auch sich viel mit auseinandersetzen musste. Aber mit dem, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen, da war Abraham gerade sowas wie die Aufwärmübung. Das ist wirklich jetzt ein Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, das mich selbst enorm herausfordern wird. Und zwar geht es um wirklich im tiefsten Kern um die Frage, wie können wir mit Leid umgehen? Wie können wir mit Schicksalsschlägen umgehen? Was passiert, wenn, oder wie geht's dir, wenn dich plötzlich in deinem Leben ein harter Schicksalsschlag trifft? Wenn deine Gesundheit leidet? Wenn dir deine Gesundheit genommen wird? Wie gehst du damit um, wenn du vielleicht Verlust erlebst in der Familie? Vielleicht auch Verlust, mit dem du nicht gerechnet hast? Dein eigenes Kind plötzlich nicht mehr da ist? Wie gehst du damit zusammen, wenn im Beruf vielleicht irgendwas auftritt, was dich komplett aus der Bahn wirft? Du verlierst deinen Beruf. Du kannst ihn nicht mehr weiter ausüben. Und was passiert, wenn das vielleicht sogar alles zusammenkommt? Was für Gedanken gehen dir da durch den Kopf? Was für Fragen stellt man sich da in so einer Situation? Welche Fragen kommen dir dann? Wenn du, vielleicht hast du das auch schon erlebt und viele von euch haben das erlebt und ich weiß auch, dass viele von euch jetzt in solchen Situationen sind. Was für Fragen kommen da in den Kopf? Die erste Frage meistens ist, warum? Nicht wahr? Warum? Aber was für Fragen kommen noch? Vielleicht hast du noch andere Fragen, die dir dann kommen. Einfach mal reinrufen. Was für Fragen kommen dann in solchen Situationen? Wozu? Was noch? Wieso ich? Wie lange? Ja. Wo bist du? Wo bist du Gott vor allem? Gibt es Gott dann überhaupt, wenn ich ihn gar nicht merke? Vielleicht auch, wieso muss mir das immer passieren? Wenn man so das Gefühl hat, man ist das schwarze Schaf in Gottes Plan? Was will Gott mir dadurch sagen? Will er mir dadurch etwas sagen? Ist das vielleicht sogar Strafe Gottes? All das Gedanken, die auftauchen können, wenn man in solchen Situationen ist. Und ich bin ziemlich froh darüber, dass ich noch von richtig heftigen Situationen verschont geblieben bin in meinem Leben. Aber selbst in den wenigen Situationen, wo ich das erlebt habe, weiß ich, dass einem solche Fragen durch den Kopf gehen. Und wenn uns so etwas mit voller Wucht trifft, wenn wir in so einer Situation sind, die uns so erwischt, dann versuchen wir, so gut es geht, einen Sinn daraus zu machen, was da passiert. Das ist normal. Wir Menschen sind sinnsuchende Wesen. So hat uns Gott gemacht. Wir versuchen, aus allem, was um uns herum passiert, einen Sinn zu machen. Wir versuchen, es zu erklären. Deshalb kommen diese Fragen. Aber wir haben ein großes Problem. Das Problem, dass wir nicht loswerden, wenn wir in solchen Situationen sind, das Problem ist, wir können nicht hinter die Kulissen blicken. Uns fehlen wichtige Informationen. Wir wissen die Antworten auf diese Fragen nicht. Oftmals nicht, manchmal schon, aber oft nicht. Wir können nicht hinter den Vorhang schauen, hinter dem, was da passiert. Wir haben nicht genug Fakten, um dann begründete Antworten zu liefern für uns selbst oder für andere. Und am Ende bleiben häufig Spekulationen. Ja, vielleicht ist das tatsächlich etwas, was Gott dir weitergeben möchte als Lehre. Vielleicht ist das eine Strafe. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir bleiben bei Spekulationen stehen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Buch der Bibel, das uns diesen Vorhang ein bisschen lüftet. Ein kleines bisschen zumindest. Ich möchte euch hineinnehmen in ein Buch, das uns hinter die Kulissen schauen lässt. In die verborgene Welt. Und dieses Buch beantwortet manche Fragen. Vielleicht. Dieses Buch wird euch neue Fragen stellen, die euch lange begleiten werden. Und dieses Buch wird euch manchmal auch ratlos zurücklassen. Das sage ich ganz ehrlich. Ich möchte in den nächsten 6 Predigten grob durch das Buch Hiob durchgehen. Und das Buch Hiob war für mich lange Zeit wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Ein rätselhaftes Buch. Ich habe das nicht verstanden. Auch in der Bibelschulzeit zum Beispiel. Irgendwie bin ich da nie durchgestiegen. Bis jetzt zu diesem Sommer. Wir waren als Familie in Brake an der Bibelschule, haben dort eine Familienfreizeit gemacht, 12 Tage. Richtig gutes Programm. Kann ich nur jedem empfehlen. Und da war ein junger Lehrer aus der Bibelschule in meinem Alter, also auch nicht mehr so jung. Und der, sorry Stephanus, falls du das hörst. Und der hat eben das Buch Hiob ausgelegt, in 6 Einheiten, in diesen 12 Tagen. Und es war richtig gut, das muss ich einfach so sagen. Der hat ein richtig gutes Händchen dafür gehabt, mir das aufzuschlüsseln. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich zumindest ein bisschen mehr verstanden habe. Das waren 12 Tage voller Bibelarbeit und das war richtig schön. Und selbst nach diesen guten Vorträgen bleiben bei mir aber noch Fragezeichen zurück. Deshalb sage ich, das wird ein hartes Pflaster für mich, mich durch dieses Buch mit euch zusammen zu arbeiten. Aber ich denke, es lohnt sich. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich dabei zu sein. Vielleicht selber auch reinzulesen, reinzuschauen, durchzugehen. Es wird euch provozieren und es provoziert mich. Es wird euch eben, wie gesagt, schwer verdaulich manchmal sein. Das ist es auch für mich. Aber ich glaube, die Botschaft im Buch von Hiob ist von größter Bedeutung für uns heute. Von größter Bedeutung für unser Leben. Und ich hatte schon erwähnt, ich weiß, dass viele von uns mit solchen Fragen zu tun haben. Und das betrifft auch uns als Familie. Wir haben auch mit diesen Fragen zu kämpfen. Wieso, weshalb, warum? Und deshalb wollen wir uns mit Hiob beschäftigen. Ein leidgeprüfter Glaube. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist ein herausforderndes Buch. Aber ich möchte ein Gebet sprechen und dann möchten wir richtig einsteigen. Jesus Christus, danke dafür, dass du uns Bücher in der Bibel gibst, die wirklich voller Tiefe sind, die uns herausfordern, uns Fragen zu stellen, uns Fragen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich durchzudenken, durchzuarbeiten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt auf diesem Weg deinen Segen schenkst, Herr. Amen. Wir wissen nicht, wer Hiob geschrieben hat, das Buch. Das trägt seinen Namen, aber er ist nicht der Autor. Wir wissen nicht, wann es genau geschrieben worden ist. Ja, wir wissen nicht, wo es geschrieben worden ist. Wir wissen nur, dass es in der Bibel ist. Und dass es gut so ist, dass es in der Bibel ist, weil wir davon viel lernen können. Das Buch ist wie ein Roman aufgebaut. Ich finde das sehr interessant. Das ist eines der kunstvoll aufgebautesten Bücher der Bibel. Jeder Teil ist durchdacht. Und es ist tief in sich aufgebaut. Und trotzdem ist das, was da drin steht, davon bin ich überzeugt, wahr. Nur weil es kunstvoll wie ein Roman gebaut ist, heißt es nicht, dass es ausgedacht ist, sondern es ist wahr. Und das Leid von Hiob, man kennt das natürlich, man weiß, dass es um Leiden geht, das Leiden von Hiob. Das Leid von Hiob ist der Anlass und ein wichtiges Zentralthema dieses Buches. Darum dreht sich das alles. Und doch schlummert hinter der Geschichte von Hiob ein anderes Thema, ein größeres Thema. Und das wird sich erst dann aufschließen, wenn wir ganz zurückschauen am Ende des Buches. Dann erst verstehen wir, was ist das ganz große Thema, um das es eigentlich im Hiob-Buch geht. Und das wollen wir zusammen entdecken, zusammen miteinander erforschen. Ich möchte einen ganz kurzen Überblick geben, wie das aufgebaut ist. Wir haben eine Einleitung in den Kapiteln 1 und 2, da werde ich heute drauf zu sprechen kommen. Dann haben wir Kapitel 3, wo Hiob klagt und sich den Tod wünscht. Dann haben wir einen Riesenblock, 4 bis 27, 3 Rederunden mit den 3 Freunden und das abgeschlossen wird von dem Lied der Weisheit. Dann redet Hiob, Elihu redet, Gott redet, Hiob redet, viel geredet. Aber am Ende lernen wir dann, wie es in der Geschichte ausgeht. Und das ist so grob die Aufteilung für das Hiob-Buch. Aber heute geht es vor allem um die Kapitel 1 und 2. Das ist das, worum es heute gehen soll. Und das Spannende an Kapitel 1 und 2 ist, dass sie parallel aufgebaut sind. Das werden wir gleich feststellen. Das, was in Kapitel 1 gesagt wird, wird in Kapitel 2 teilweise wortwörtlich wiederholt. Und es wird nur gesteigert. Und das begegnet uns häufig im Hiob-Buch, dass Sachen sich wiederholen, aber steigern. Und das ist eine ganz interessante Art und Weise, wie das aufgebaut worden ist. Die Einleitung 1 bis 5, dann haben wir ein Gespräch zwischen Gott und Satan, der Blick hinter die Kulissen. Dann haben wir, wie das Unglück Hiob trifft, wie Hiob darauf reagiert und welche Aussage über Hiob dann gemacht wird, jeweils am Ende eines Kapitels. Ich möchte mit euch zuerst die Verse 1 bis 5 lesen. Vorstellung von Hiob. Hiob 1, 1 bis 5. Im Lande Uz lebte ein Mann mit Namen Hiob. Dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. 7 Söhne und 3 Töchter wurden ihm geboren. Er besaß 7000 Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Esel, dazu zahlreiches Gesinde. An Ansehen übertraf dieser Mann alle Bewohner des Ostens. Reihum hielten seine Söhne ein Gastmahl, an jeder an seinem Tag in seinem Haus. Dann schickten sie hin und luden auch ihre Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, schickte Hiob hin und entsühnte sie. Früh am Morgen stand er auf und brachte so viele Brandopfer dar, wie er Kinder hatte. Denn Hiob sagte, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott gelästert in ihrem Herzen. So tat Hiob es jedes Mal. Wir lernen alleine schon aus diesen ersten 5 Versen einiges über Hiob. Zuerst lernen wir, wo er herkommt. Das ist Uz. Leider wissen wir nicht genau, wo Uz liegt. Ist heute nicht mehr bekannt. Es könnte entweder oben im heutigen Syrien sein oder unten da südöstlich von Israel. Eine dieser beiden Gegenden. Und man kann es nicht genau sagen, wo es ist. Wir lernen noch einige andere Dinge über Hiob. Das erste, was wir über Hiob sehen hier, ist, er ist gottesfürchtig. Ihm ist es ein echtes Anliegen, mit Gott im Reinen zu sein. Nicht nur für sich, sondern auch für seine Kinder. Er sieht ihre Frömmigkeit, aber er macht sich Sorgen, dass das nur vorgespielt ist vielleicht. Oder dass sie doch in die Gefahren kommen, dass da Situationen sind, wo sie sich versündigen. Und deshalb bringt er an ihrer Stelle immer Opfer dar, damit zwischen ihnen und Gott alles in Ordnung ist. Das ist ein echtes Herzensanliegen von Hiob, im Reinen mit Gott zu sein. Und die Aussage, die hier über ihn gemacht wird, ist, er ist untadelig und rechtschaffen. Das ist das positivste Urteil, das man über einen Menschen aus Gottes Sicht sprechen kann. Das heißt nicht, dass er perfekt war oder sündlos. Darum geht es nicht. Sondern aber, dass er immer bereit war, seine Beziehung mit Gott zu klären. Und dass er versucht hat, alles aus dem Weg zu räumen, was zwischen ihm und Gott steht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er unfassbar reich ist. Unfassbar reich. Für uns klingt das schon nach viel, aber wenn man sich bedenkt, wie die Verhältnisse damals waren, ist das immenser Reichtum, der hier beschrieben wird. Er besaß 7000 Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Esel. Er war ein Milliardär. Vom Gewicht seines Reichtums her war er wie heute ein Milliardär. Er hat ausgesorgt für sein Leben. Er hatte alles, was man sich an Besitz wünschen kann. Dazu 7 Söhne, 7 eine besondere Zahl. Und Söhne sind besonders wichtig. Es ist gut, dass man Söhne hat. Zumindest damals war das besonders wichtig. Aber auch 3 Töchter und wieder eine besondere Zahl, 10 Kinder. Das sind auch Symboliken, die damit verbunden sind. Für Hiob läuft alles tippitoppi. Besser geht es nicht in jeder Hinsicht. Hier ist kein bisschen ein Fleck, der auf seine weiße Weste gelegt wird in dieser Einleitung. Und da möchte ich in diesem Zusammenhang auch einen Begriff eingehen, der eine wichtige Rolle spielen wird im ganzen Buch, der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Tun-Ergehen-Zusammenhang bedeutet, ich tue etwas und daraus folgt etwas für mein Leben. Es hat Konsequenzen. Und im biblischen Sinne meint das, wenn ich fromm bin und gut lebe, wird Gott mich segnen. Wird einfach so sein. Und wenn ich nicht fromm bin und schlecht lebe, wird Gott mich verfluchen. Das wird so sein. Das ist ein Thema, das sich durch viele Teile der Bibel hindurchzieht. Im 5. Buch Mose, als das Volk kurz davor ist, nach Israel einzuziehen, müssen sie Gott Treue schwören und sie bringen selbst Segen und Fluch über sich. Wenn sie sich an den Bund halten, gibt es Segen. Wenn sie sich nicht an den Bund halten, gibt es Fluch. Tun, ergehen, Zusammenhang. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und es wird hier an dieser ersten Stelle, jeder Leser aus der Antike wird das sofort vor Augen haben, sobald er diese Verse liest. Natürlich ist er reich, weil er fromm ist. Das ist die Verbindung, die jeder Leser aus der damaligen Zeit ziehen wird. Er ist fromm, deshalb ist er reich. Gott hat ihn gesegnet. Aber am Ende von Kapitel 2 wird dieser ganze Zusammenhang auf den Kopf gestellt. Da wird alles über den Haufen geworfen. Und das werden wir dann am Ende sehen. Und für die Leser der damaligen Zeit muss das Ende von Kapitel 2 ziemlich irritierend sein. Dann gehen wir weiter. Wir blicken jetzt hinter den Vorhang. Eine der faszinierendsten Episoden in der Bibel, finde ich. Ich lese die Verse 6 bis 12. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan. Der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, so untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet, sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn an und rühr an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Gut, spricht der Herr zum Satan, all sein Besitz ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst streck deine Hand nicht aus. Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn. Ich weiß nicht, was du über den Teufel weißt, was du über den Satan zu meinen weißt. Ich habe mal mitgebracht eine Statistik, die ist ein bisschen schwer zu sehen, aller Stellen, die etwas über Satan oder Teufel in der Bibel sagen. Das hinten, das, wo fast alles weiß ist, ist das Alte Testament. Und wir sehen einen Ausschlag nach oben, wenn man das erkennen kann, das ist das Buch Hiob. Ansonsten haben wir nur zwei andere Stellen, wo überhaupt irgendwas über ihn gesagt wird. Im Neuen Testament taucht er ein bisschen öfter auf. Und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Wir wissen fast nichts über den Teufel. Wir wissen fast nichts über den Satan. Und das meiste, was wir wissen, was mir begegnet ist im Laufe meiner 17 Jahre, wo ich jetzt aktiv als Prediger und Theologe unterwegs bin, vieles davon ist falsch. Grundlegend falsch. Wir wissen sehr wenig über den Satan. Was sehen wir hier aus diesem Text? Er hat scheinbar problemlos Zugang zum Thronsaal Gottes. Er ist einfach wie selbstverständlich dabei. Da taucht nicht auf, was machst du hier? Wer hat ihn hier reingelassen? Wo sind die Wachen? Schmeißt ihn in den Kerker? Nichts davon. Er ist wie selbstverständlich mit dabei. Und dazu müssen wir sehen, was bedeutet eigentlich Satan? Wir denken, das ist sein Name. Guten Tag, mein Name ist Herr Satan. Das ist es aber nicht. Satan ist ein Funktionsbegriff, ein Amtstitel. Er bedeutet Ankläger. Das ist eine Funktion von einem Beamten. Wenn wir uns die Szene vor Augen malen, ist das ein Thronsaal, wo der König seine Minister zu sich ruft und einer dieser Minister in dieser Szene ist Satan. Und welche Funktion hat er? Seine Funktion ist es, die Motivation von Menschen zu hinterfragen. Zu fragen, wie ernst sie es mit dem Glauben meinen. Das ist seine Funktion. So wird es zumindest hier beschrieben. Also der Satan ist nicht, wie es manchmal dargestellt wird, sowas wie ein Bond-Bösewicht, der auf Augenhöhe mit dem Helden der Geschichte kämpft und wo es darum geht, wer wird am Ende siegen. Wo es dann auf Spitz, auf Knopf alles ist. Sondern der Satan ist ein Rädchen im Getriebe der Weltregierung Gottes. Nicht mehr. Er ist nicht der Überbösewicht. Ja, er wird auch im Neuen Testament ganz deutlich als Gegenspieler Gottes dargestellt. Und wir dürfen ihn nicht unterschätzen, aber wir dürfen ihn auch nicht überhöhen. Und die Geschichte ordnet ihn sehr genau ein, als einen Beamten, als einen Minister im Rat Gottes. Im Neuen Testament lesen wir, dass er aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, gefallen ist, und dass er eben dann in den Krieg mit Gott ziehen wird in der Endzeit. Das ist auch richtig, dass er diesen Krieg angefangen hat. Aber wir dürfen eben, die ganze Bibel müssen wir im Blick behalten, wie er vorgestellt wird. Und was macht hier Satan? Ich finde das ganz interessant, wie er arbeitet. Wir haben ja von dem Tun-Ergehen-Zusammenhang gerade gehört. Hiob ist reich, weil er fromm ist. So verstehen die Menschen das, wenn sie lesen. Satan macht das genau umgekehrt. Er sagt, er ist fromm, weil er reich ist. Das ist der Trick, den er anwendet. Natürlich ist Hiob fromm, Gott. Natürlich. Du hast ihn doch mit allem beschenkt, was man sich wünschen kann. Wer würde da irgendwas gegen dich sagen? Nimm ihm all das weg und dann wirst du sehen, was passiert. Und was macht Gott hier? Er lässt ihn gewähren. Er lässt es zu. Das ist krass. Wenn dir da nicht erstmal ein bisschen das Kalte den Rücken runterläuft, dann hast du nicht richtig zugehört. Gott lässt den Satan gewähren. Er lässt es zu, dass das passiert, was gleich alles passieren wird. Wenn wir weiter lesen im ganzen Hiob-Buch, müssen wir uns vor Augen führen, diese Sache ist Hiob unbekannt und den Freunden unbekannt. Allen Menschen unbekannt, die in dieser Geschichte vorkommen. Niemand weiß von dem, was im Himmel passiert ist. Niemand. Und wir lesen jetzt weiter, was passiert. Was mit Hiob passiert. Nun geschah es eines Tages, dass seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete, die Rinder waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben. Da fielen Sabäer ein, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich bin ganz allein entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, Feuer Gottes fiel vom Himmel, schlug brennend ein in die Schafe und Knechte und verzehrte sie. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, die Chaldeer stellten drei Rotten auf, fielen über die Kamele her, nahmen sie weg, erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich bin ganz allein entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer, sagt, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein gewaltiger Wind über die Wüste und packte das Haus an allen vier Ecken. Es stürzte über die jungen Leute und sie starben. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Was für eine Kette von Ereignissen. Was bricht da über Hiob zusammen? In einem Moment ist er der reichste und glücklichste, gesegnetste Mann der Welt. Nur einen Augenblick später hat er nichts mehr. Nichts. Seine Kinder sind weg, sie sind tot. Sein Besitz ist weg, seine Knechte erschlagen. Alles ist weg. Von einem Moment auf den anderen. Wir würden vielleicht schon zusammenbrechen, wenn nur eine von diesen Dingen passieren würde. Und Hiob erlebt in einem Augenblick alles zusammen. Da müssen wir uns mal in Hiob hineinversetzen. Versuch dir das mal für dein Leben vorzustellen, was das bedeutet, was da passiert ist. Wer würde da nicht zusammenbrechen? Wer würde da nicht auf die Knie fallen und einfach verrückt werden? Wahnsinnig werden? Einfach um sich dieser Situation nicht mehr stellen zu müssen mit dem, was da passiert ist. Die Angriffe, die hier beschrieben werden, kommen aus allen Richtungen. Norden, Süden, Osten, Westen. Von überall her plötzlich stürmt alles zusammen und alles bricht zusammen. Und was ist mit Hiob? Was lesen wir? Auch Hiob bricht zusammen. Nun stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde und betete an. Das müssen wir zuerst einmal für sich nehmen. Das ist ein Ausdruck tiefster Trauer. Kleider zerreißen, Asche aufs Haupt. Das ist ein Ausdruck davon, dass da jemand komplett am Boden zerstört ist. Er hat einen emotionalen, totalen Zusammenbruch in diesem Moment. Das ist wichtig, dass wir das lesen, bevor wir den nächsten Vers lesen. Dann sagte er, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wenn wir Vers 21 für sich nehmen, dann klingt das so stoisch. Oh, ein großes Unglück ist passiert, aber der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Das wird der Situation nicht gerecht. Und das wird dem Leben nicht gerecht. Wir haben Gefühle. Wir haben Gefühle und wir dürfen und müssen diese Gefühle rauslassen dürfen. Das tut Hiob. Er muss erst die Gefühle durcharbeiten, bevor er an den Punkt kommen kann, dass er das für sich verarbeiten kann. Erst der totale Zusammenbruch. Und erst dann schafft er es, diese Aussage zu formulieren. Wir müssen nicht den Punkt überspringen mit den Gefühlen, weil dann tun wir uns weh. Emotional, seelisch, psychisch weh. Wir dürfen diese Gefühle zulassen. Und es ist ein Gefühl der totalen Verzweiflung und Trauer bei Hiob. Und erst dann schaffte er es, Gott den Raum einzugeben in seinem Leben und anzunehmen, dass Gott trotz alledem, was passiert ist, immer noch die oberste Autorität ist. Und jetzt springen wir mal kurz in Kapitel 2. Wir fangen das Ganze nochmal von vorne an. Es ist etwas kürzer. Und ich habe schon gesagt, vieles wird wiederholt. Es ist schwer hier zu erkennen, aber das Grüne ist gleich. Und das Gelbe dazwischen eingesprenkelt ist unterschiedlich zwischen den Kapiteln. Viel Wiederholung, aber manches ist anders. Also der Satan kommt wieder zu Gott. Genau die gleiche Szene wie am Anfang. Und der Gott fragt ihn, was hast du getan? Wo warst du? Und jetzt der Satan antwortet, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Und jetzt kommt von Gott in Vers 3, der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, so untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse, aus Kapitel 1 und jetzt. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn ohne Grund zu verderben. Wichtige Information in diesem Vers. Erstens, die Aussage, du hast ihn aufgereizt gegen mich, aus dem Munde Gottes. Du hast mich dazu gebracht, das zuzulassen, dass es ihm jetzt so geht. Wir sehen hier ein sehr komplexes Verhältnis zwischen Gott und Satan. Gott verliert nicht die Kontrolle über die Situation, aber er lässt sich auf den Teufel ein in dieser Situation. Und er lässt sich auf das ein, was der Teufel davor hat. Und trotzdem verliert er nie die Kontrolle über das, was da passiert. Gottes Werk und Teufels Beitrag, das ist für immer ein ganz schwieriges Verhältnis in unserem Leben. Aber die Bibel beschreibt es hier selbst, dass es so ist. Gott wird nicht ausgetrickst, aber er lässt sich auf das ein, was der Teufel vorhat. Und hier wird über Hiob gesagt, es ist ohne Grund passiert. Gott bestätigt weiterhin, dass Hiob im Reinen ist, dass alles gut mit Hiob ist, dass das Unglück, was über ihn kommt, nichts damit zu tun hat, dass er plötzlich nicht mehr rechtschaffen ist. Aber der Satan legt nach. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Haut um Haut, alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch, wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Und hier merken wir etwas von dieser Perfidität des Teufels, von seiner Art, wie er ist. Was ist das schon, die Kinder, die er verloren hat? Was ist das bisschen Besitz schon, was er verloren hat? Papalapap, das ist doch nur Pillepalle. Das ist so mies, weil das so viel ist, was er verloren hat. Aber der Teufel stellt es hin, als wäre das gar nichts. Ja, für sein Leben, da wird er alles tun. Rühr sein Leben an und du wirst sehen, dass alles bei ihm zusammenbricht. Und wieder, Gott lässt es zu. Er vertraut Hiob in dieser Situation. Da sprach der Herr zum Satan, gut, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Die Steigerung, es geht noch schlimmer. Und hier sehen wir dann, wie der Teufel den Hiob an die Grenze des Todes bringt. Der Satan ging weg vom Angesicht Gottes und schlug Hiob mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Hiob setzte sich mitten in die Asche und nahm eine Scherbe, um sich damit zu schaben. Es geht jetzt an das Leben selbst von Hiob. Alles ist ihm genommen, jetzt ist ihm auch seine Gesundheit genommen. Alles ist weg, alles kaputt, alles zerstört. Wie wird Hiob jetzt damit umgehen? Und dann lesen wir weiter in Vers 9. Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit, lästere Gott und stirb. Und ich tue mir sehr schwer mit dieser Aussage von der Frau. Es gibt so einen Spruch: Der Satan hat Hiob alles genommen, um ihm heftig zuzusetzen, und dann hat er noch eins draufgelegt und ihn die Frau gelassen. Ich weiß nicht, ob das fair ist. Ich glaube nicht. Also es tut der Frau etwas Unrecht. Denn wir müssen uns vorstellen, nicht nur Hiob hat alles verloren. Wir vergessen die Frau. Sie hat auch alles verloren. Und jetzt steht sie hilflos neben ihrem Mann, der leidet, der kurz vorm Sterben ist, aber nicht stirbt. Und jetzt sagt sie das. Und vielleicht meint sie: Sag endlich ab von Gott, damit er dich tötet, damit du Frieden hast. Weil sie das nicht mit ansehen kann, wie er leidet. Schwör endlich ab von Gott, damit er dich endlich niederstrecken kann. Dann findest du zumindest Frieden und Ruhe in deinem Leben. Dann ist alles vorbei. Und wie geht Hiob jetzt damit um? Er aber sprach zu ihr: Wie eine Törin, so redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Und wieder sehen wir hier, wie Hiob damit umgeht, mit all dem, was passiert ist, auf eine vorbildliche Art und Weise. Er hat das erlebt. Das ist ihm passiert. Und trotzdem schafft er es, an Gott festzuhalten. Er schafft es, die Situation, wie sie ist, aus Gottes Hand anzunehmen, weil er Gott als Gott anerkennt, weil er sieht, wer Gott ist, weil er weiß, Gott ist es wert, an ihm festzuhalten, egal wie die Umstände sind, weil Gott Gott ist. Nicht, weil Gott mich reich macht, nicht, weil Gott mich gesund macht, nicht, weil Gott mich glücklich macht, nicht, weil Gott mir Reichtum schenkt, weil Gott mir Freunde schenkt, weil er mir Erfolg im Beruf gibt. Gott ist es wert, angebetet zu werden, weil er Gott ist. Egal, was drumherum passiert. Und das erinnert ein bisschen an Paulus in Philipper 4, in den Versen 11 bis 13, wo er sagt: Ich komme mit allen Umständen zurecht, ob ich arm oder reich bin, ob ich hungrig oder satt bin. Ich komme mit allem zurecht durch die Kraft des Herrn. Das ist genau das Gleiche, nur in einer viel extremeren Version bei Hiob. Und dann finden wir die Aussagen, die über Hiob gemacht werden, am Ende von Kapitel 1 und am Ende von Kapitel 2. Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und in Kapitel 1: Bei alledem sündigte Hiob nicht und äußerte nichts Ungehöriges gegen Gott. Alles das, was passiert ist, auch seine Reaktion, sein Trauer, seine Wut, hat nichts dazu geführt, dass sein Verhältnis zu Gott sich verändert hat. Und das finden wir am Anfang des Kapitel 1, am Ende von Kapitel 1 und am Ende von Kapitel 2, dass diese Aussage gemacht wird. Das ist wie eine Einkreisung, die deutlich macht, am Ende dieser ersten Vorstellung der Leidenserzählung von Hiob steht fest: Hiob ist und bleibt ein Mann, der im Reinen mit Gott ist. Und das ist die wichtige Grundlage für das, was kommen wird. Jetzt fangen gleich die Gespräche mit den Freunden an. Sie werden vorgestellt ab Vers 11, dass sie kommen, dass sie da sitzen, dass sie Hiob fast nicht erkennen, so verändert ist er durch die Krankheit, dass sie schweigend erstmal daneben sitzen und dass sie dann anfangen zu reden. Und mit den Reden wollen wir uns das nächste Mal beschäftigen. Aber für die Reden ist das enorm wichtig, dass das die Aussage ist, die über Hiob gemacht wird. Er war im Reinen mit Gott, trotz alledem, was passiert ist. Was können wir aus diesem Text für uns lernen? Ich habe 4 Sachen für mich aufgeschrieben. Dein Glaube ist keine Garantie für ein Leben ohne Leiden und Probleme. Ich bin ein großer Gegner von jeder Form von Wohlstandsevangelium. Glaube und du wirst gesegnet. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, der eben übernommen wird. Glaube und du wirst gesegnet. Wenn du nicht gesegnet bist, stimmt was mit deinem Glauben nicht. Das ist brutal falsch. Und dein Glaube ist keine Garantie dafür, dass es dir gut geht im Leben. Keine Garantie, keine Sicherheit. Du kannst Furchtbares erleben wie Hiob. Und trotzdem ist mit deinem Glauben alles in Ordnung. Das ist das eine. Das zweite, sei zurückhaltend bei der Frage nach der Ursache für Leid. Wie schnell sind wir eben dabei, Erklärungen zu finden für andere oder für uns selbst? Oh, da will Gott dir bestimmt was mit erklären. Oder da musst du mal nachforschen, ob was nicht stimmt in deinem Leben. Aber das Problem ist, eben wie ich am Anfang erwähnt habe, wir können hinter den Vorhang nicht schauen. Wir sehen nicht, was da los ist. Und deshalb müssen wir sehr vorsichtig damit sein, wenn wir Ursachen versuchen zu finden für das Leid, was ein Mensch erlebt, woran wir das festmachen. Das dritte ist, Gott verliert nie die Kontrolle über dein Leben. Auch wenn du das Gefühl hast, dass alles aus dem Ruder läuft. Alles geht wild durcheinander in deinem Leben. Aber das, was uns hier der Text zeigt, ist, Gott hat die Kontrolle nie verloren. Nie. Er hat auch dem Teufel Grenzen gesetzt für das, was er tun darf, und er konnte diese Grenzen nicht überschreiten. Gott verliert die Kontrolle über dein Leben nicht. Und das, was aus diesem ersten von Hiob zu lernen ist, die härteste Botschaft: Halte an Gott nicht nur dann fest, wenn die Sonne scheint. Halte an Gott nicht nur dann fest, wenn die Sonne scheint, sondern auch, wenn alles dunkel ist. Wenn du im dunklen Tal bist. Und wanderte ich durchs finstere Tal. Du bist bei mir. Auch wenn alles dunkel ist. Wenn alles verloren scheint. Wenn alles kaputt geht. Halte trotzdem an Gott fest. Weil er Gott ist. Nicht, weil er dich reich macht. Nicht, weil er dich gesund macht. Nicht, weil er dich glücklich macht, sondern weil er Gott ist, weil er da ist, weil er lebt und weil er es wert ist, in sich selbst angebetet zu werden. Das sind die vier Dinge, die wir aus den ersten zwei Kapiteln aus dem Hiob-Buch mitnehmen können. Und dann werden wir schauen, wie sich diese ganze Geschichte entfaltet und was am Ende dabei rauskommt. Lasst mich beten, und dann wollen wir nach dem Gebet in den Lobpreis einsteigen. Und das sind tiefe, harte Themen, die du jetzt verarbeiten kannst in der Zeit von Liedern und Gebeten. Und wie du weißt, auch nachher ist immer nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen, zu reden, zu beten. Wir sind für dich da. Aber jetzt wollen wir uns erst einmal auf Gott ausrichten durch Lieder und Gebete.